Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Noch eine knappe Woche bis Weihnachten und in etwas mehr als 10 Tagen geht die neue Saison schon wieder los. Die Tennissaison nimmt kaum ein Ende. Wir haben jetzt 1-2 Wochen gehabt, in denen wir mal ein bisschen durchatmen konnten. Wie gesagt, am 27. geht es wieder los. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe 2024 von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei. Wir haben heute wieder ein kleines Special und es ist schon ein bisschen zur Tradition geworden. Wir laden uns den Chefbundestrainer der Herren, Michael Kohlmann, eigentlich Ende jeden Jahres zum Gespräch ein, um über die Spieler zu sprechen, die im letzten Jahr für den DTB am Start waren, beziehungsweise die aus Deutschland kommen und die im letzten Jahr gespielt haben. Wir kümmern uns natürlich um die Saison von Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Jannik Hanfmann, Dominik Köpfer, Daniel Altmaier etc. Allerdings auch um die jungen Spieler wie zum Beispiel Justin Engel und Diego De Dura Palomero. Das Gespräch mit Michael Kohlmann, das hört ihr hier. Michael Kohlmann, danke für deine Zeit. Ist die Zeit des Chefbundestrainers der Herren im Dezember ein bisschen besser getaktet? Also ist es nicht so ganz so stressig im Dezember für dich?
Ist eigentlich sogar noch ein bisschen stressiger, weil viele Sachen anstehen, die dann geplant werden müssen. Es sind ja die Kadernominierungen, es sind alle Gespräche, die mit dem DOSB stattfinden, es sind dann die Elterngespräche über die Fördervereinbarung mit den Jugendlichen. Also es ist jetzt nicht so, dass Füße hochlegen und mal Kaffee trinken angesagt ist, sondern es geht eigentlich jetzt mit Vollgas in die neue Saison. Aber ja, es ist halt immer wieder, ist ja sehr vielschichtig und es ist jetzt auf jeden Fall eine Phase, die auch sehr interessant ist und sehr viel Spaß macht, weil man halt mit vielen verschiedenen Leuten spricht und immer wieder auch feststellt, wie die Begeisterung da ist und diese Begeisterung dann natürlich auch nochmal frischen Wind reinbringt und auch Energie gibt.
Ja, wir haben letztes Jahr um diese Zeit haben wir auch so ein Gespräch gehabt. Das ist ja fast jetzt schon Tradition, unser Gespräch zum Jahresende. Da hast du damals über ein fantastisches Jahr der deutschen Herren gesprochen, 2023. Struff, Hanfmann, Köpfer haben gut gespielt. Das war insgesamt ein sehr, sehr gutes Jahr. Wie würdest du das Jahr 2024 aus der Sicht der deutschen Tennisherren erstmal grob überreißen?
Ich weiß noch, wo wir gesprochen haben, das war in Biberach, ne, genau. Bei den deutschen Meisterschaften und es war ein sehr starkes Jahr 2023, weil so viele verschiedene Spieler Highlights gesetzt haben. Ich glaube, dieses Jahr müsste man ein bisschen anders wahrscheinlich bewerten, allerdings sind die Highlights schon außergewöhnlich, würde ich sagen. Also deswegen, ich tue mir jetzt schwer zu sagen, es war nicht so gut wie das Jahr 2023, weil wenn du dir anguckst, Kravitz-Pütz spielen Grand-Slam-Finale bei News Open, gewinnen die Weltmeisterschaft, das sind schon richtige Highlights. Dann Sascha Zverev, der, finde ich, in der gesamten Breite gesehen ein unglaubliches Jahr gespielt hat, wenn er als Nummer 2 der Welt aufhört. Also das ist schon sensationell, wenn man bedenkt, dass sowohl Sinner als auch Alcaraz 2 Grand Slams gewonnen haben und er trotzdem da in diese Phalanx so ein bisschen einbricht. Das bedeutet, dass er unfassbar solide und ausgeglichen gespielt hat, ohne vielleicht jetzt den außergewöhnlichen Sieg, den er sich selber mit Sicherheit am meisten wünscht, aber das sind schon super Erfolge. Dann kann man aus der Jugend noch nehmen, dass wir in der U16 Mannschafts-Europameister geworden sind, sind Dritter bei den Weltmeisterschaften geworden. Wir haben mit Justin Engel einen, finde ich, Aufsteiger des Jahres so ein bisschen aus deutscher Sicht, den weltbesten 17-Jährigen. Wir haben mit Diego De Dura Palomero den weltbesten 16-Jährigen in der Herren-Weltrangliste. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist es ein sehr, sehr gutes Jahr, wenn vielleicht auch so die Breite nicht da gewesen war, sprich, dass dann so diese Vielfältigkeit des 2023, wo wir, so wie du gesagt hast, Jannik Hanfmann hatte dann außergewöhnliche Erfolge, Köpfer hatte außergewöhnlich, Altmaier hat ein super Turnier gespielt. So, das hat vielleicht gefehlt, aber ansonsten habe ich ausgeschlossen positive Erinnerungen jetzt an das noch nicht ganz abgeschlossene Jahr.
Ja, dann lass uns doch mal über die deutschen Spieler sprechen und über die deutschen Top-Profis. Wir kommen natürlich nachher noch auf Justin Engel und Diego de Dura Palomero und auf das, was die Junioren gemacht haben, zu sprechen, aber wollen natürlich unseren Fokus dann erstmal auf die Top-Profis legen, die in den Top 100 bzw. Top 200 waren. In Top 100 natürlich Alexander Zverev, und du hast es angesprochen, er hatte ein gutes Jahr. Ich glaube, das ist ja auch, seine Ansprüche sind andere. Er möchte gerne Grand Slams gewinnen, er möchte gerne in die Nummer 1 der Weltrangliste werden. Es war jetzt ein Jahr, in dem er auf Platz 2 der Weltrangliste gekommen ist. Er ist bei den Australian Open ins Halbfinale gekommen. Bei den French Open war er im Finale, ist nicht weit entfernt gewesen vom Grand Slam-Sieg in Wimbledon, hat ihn die Verletzung ja so ein bisschen eingeschränkt. Die US Open im Viertelfinale, die Taylor Fritz wurde so ein bisschen zu seiner Nemesis in diesem Jahr. Das ist ein Jahr gewesen, in dem er 90 Matches insgesamt gespielt hat. Jetzt, was man so liest, 2025, ist es auch wieder ein relativ voller Terminkalender bei Alexander Zverev. Erste Frage, wie schätzt du insgesamt das Jahr ein? Du hast ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Und zweite Frage, lässt sich sowas über mehrere Jahre so kompensieren, beziehungsweise kann man so ein Level, so ein Limit immer durchhalten von 80, 90 Matches pro Jahr?
Also zum einen, wie gesagt, ich fand, er hat ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt, ne? Und die Highlights oder die Grand Slam-Ergebnisse hast du ja gerade schon wiedergegeben. Ich fand, dass er in Wimbledon außergewöhnlich gut gespielt hat, dass das unfassbar schade war, dass er sich da verletzt hat. Das hat ihm so ein bisschen auch diesen Schwung genommen. Es war ja kurz vor den Olympischen Spielen. Vielleicht da auch nochmal ein absolutes Highlight zu setzen. Dann die Phase zu den US Open hin, da hat man auch gemerkt, dass ihn irgendwo noch diese Verletzung beziehungsweise die Folgen der Verletzung dann so ein bisschen gehindert haben, vielleicht besser zu spielen, erfolgreicher zu spielen. Aber ja, er hat, so wie du sagst, 90 Matches gespielt. Er hat viele, viele Siege eingefahren, und das ist eine gute Frage. Also zum einen sage ich, Alexander ist eine absolute Maschine körperlich. Ne? Also er steht so da wie, glaube ich, ganz wenig andere. Ne? Also es wird mit Sicherheit auch noch andere fitte Spieler geben, aber ich finde, Sascha ist schon außergewöhnlich. Und ob das über mehrere Jahre so geht, boah, ist eine gute Frage. Das wird die Zeit zeigen. Aber ich glaube schon und ich hoffe auch, dass er seinen Plan zumindest etwas anpasst. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das oder dass diese kleinen Verletzungen, die dann hier und da auch vielleicht mal zutage kommen, oder auch die Folgen oder die Lungenentzündung, die er ja dann auch mitgeschleppt hat über eine Zeit, wie er selber berichtet hat, dass das natürlich auch eine Folge der hohen Belastungen jetzt dieses Jahres waren. Und insofern wird spannend sein, wie er damit umgeht. Klar, sein Terminkalender ist immer relativ voll. Er ist ein Vielspieler. Das, glaube ich, das braucht er auch, um sich sein Selbstvertrauen zu holen, gerade in diesen heißen Phasen. Ne? Das sieht man immer wieder. Er hat in den letzten Jahren ja auch immer wieder viel vor den French Open gespielt. Jetzt hat er dieses Jahr mit dem Sieg in Rom natürlich wieder ein Highlight gesetzt. Dann auch in Paris fand ich außergewöhnlich viele gute Matches gespielt. Und so wie du gesagt hast, da haben wahrscheinlich nur ein, zwei Ballwechsel gefehlt, dass er da seinen ersten Grand Slam-Sieg beinahe geholt hätte. Aber das wird die Frage sein, die es zu beantworten und zu klären gibt, ob er das so über ein weiteres beziehungsweise mehrere Jahre nochmal fortführen kann.
Was glaubst du, was 2025 für ihn drin ist? Weil, wie gesagt, die Ziele haben sich ja nicht geändert. Andererseits, ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, wann ist denn Wawrinka zum ersten Mal Grand-Slam-Sieger geworden? Da war er 29. So ein bisschen hat man ja auch das Gefühl, das Fenster fängt an, sich zu schließen für einen Grand-Slam-Sieg. Weil so viele alte Grand-Slam-Sieger oder Premieren-Grand-Slam-Sieger hat es nicht gegeben.
Ja, das stimmt. Aber da würde ich jetzt dagegen halten. Ich glaube, du hast aktuell mit Alcaraz und Sinner zwei Top-Anwärter, auf jeden Fall, aber gerade gegen die beiden hat Sascha ganz gute Bilanzen auch. Mhm. Und die alte Generation, das waren ja eher so die, wo er auch immer Probleme hatte, die zu schlagen, sage ich jetzt mal. Und insofern bin ich da guter Dinge, dass das Fenster immer noch genauso weit offen ist, wie es vorher war. Ich finde, er hat jetzt auch auf allen vier Belegen die Chance, Grand Slams zu gewinnen. Er hatte ja immer selbst gesagt, dass das Rasen so wahrscheinlich das Turnier ist, oder Wimbledon das Turnier ist, wo er die kleinsten, geringsten Chancen hat. Das, fand ich, hat er dieses Jahr gezeigt, dass er da auch einer der Favoriten sein wird, auch auf die in den kommenden Jahren. Und insofern wünsche ich es ihm und bin mir ziemlich sicher auch, dass er im nächsten Jahr wieder um den einen oder anderen Titel mitspielen wird.
Alexander Zverev auf Platz 2 in der Weltrangliste hier am Ende des Jahres 2024. Wer ein meiner Meinung nach sehr solides Jahr gespielt hat, war Jan-Lennard Struff am Ende auf Platz 42. Die Saison 2023, das war wahrscheinlich klar vorher, dass das vielleicht nicht so unbedingt zu toppen ist, weil das war ja wirklich außergewöhnlich gut bei Jan-Lennard Struff, auch wenn er im zweiten Halbjahr dann die Hüftprobleme hatte. Die Hüftprobleme haben ihn nicht verlassen und die sind wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, wenn er noch weiterspielt, ein Problem und bleiben ein Problem für ihn, hat er selber dann auch gesagt. Wie siehst du das Jahr 2024 von Jan-Lennard Struff?
Ja, so wie du gesagt hast. Also ich fand es auch ein sehr solides und sehr gutes Jahr eigentlich. Er hat viele Zeiten oder viele verletzungsbedingte Ausfallzeiten gehabt und hat trotzdem mit Position 42 abgeschlossen. Er hat bei den großen Turnieren immer wieder seine Runden gewonnen, hat dann leider oder häufig gegen Top-Gesetzte oder auch die Top-Spieler verloren, hat in München absolutes Highlight gesetzt. Insofern glaube ich und hoffe ich für ihn, dass er seine Probleme, die immer wieder aufkommen, ne, so wie in bei Olympischen Spielen, wo er rausziehen musste, oder auch in der Zeit nach den US Open, wo er gerade in Asien nicht spielen konnte, dass die vielleicht immer wieder auftreten werden. Aber ich wünsche ihm, dass er damit so gut umgehen kann und dass er immer wieder Phasen findet, wo es gut geht und wo er dann halt auch an seine Top-Leistungen rankommen kann, weil was er dann leisten kann, ist einfach außergewöhnlich. Und ich glaube, dass er immer noch weitere Highlights in sich drin hat, in seinem Körper drin hat. Gerade auch im Davis Cup immer wieder steht er seinen Mann und zeigt da, welche Top-Leute er auch schlagen kann. Ich glaube, dass das Match jetzt am Ende des Jahres gegen Denis Shapovalov, der gerade als Turniersieger angereist war und wirklich außergewöhnlich gut gespielt hat, das zeigt immer wieder, was Jan-Lennard zu leisten imstande ist. Und da kann man nur die Daumen drücken, dass er eine sehr gute Vorbereitung jetzt hinkriegt. Ich glaube, das ist immer das A und O, dass du seinen Körper so stabil hinbekommst in dieser kurzen Off-Season, dass du dann das neue Jahr wirklich gut, gesund, fit starten kannst und dann auch ordentlich durch die Saison kommst.
Was glaubst du, dieser Titel in München, das ist ja so vielleicht auch ein bisschen Auszeichnung für das Lebenswerk von Jan-Lennard Struff gewesen mit dem ersten Titel auf ATP-Ebene. Er hat selber danach den Eindruck gemacht, dass er das zwar genossen hat, aber nicht in irgendeiner Weise groß darüber sprechen wollte oder das jetzt als wunderbaren Titel oder so abgetan hat. Ist da so ein bisschen eine Last dann auch abgefallen von Struff, der endlich diesen Titel gewonnen hat, weil er gehörte zu den besten Spielern, die nie einen Titel auf ATP-Ebene gewonnen haben und es wurde sehr häufig diskutiert, warum hat Struff noch keinen Titel geholt?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es ihn richtig belastet hat, aber ich glaube schon, dass ein Spieler das nervt, ne? Also dass man darüber diskutiert, warum jetzt der oder der Spieler noch nicht irgendwas gewonnen hat. Und Jan-Lennard war, glaube ich, von der Rangliste her und von den Spielern, zu was er imstande auch ist, zu leisten, derjenige, der wahrscheinlich der Einzige war, der noch keinen Titel gewonnen hatte. Ich glaube, dass jetzt keine Last von ihm abgefallen ist, aber dass das eine Bestätigung war, dass er das auch drin hat. Das war ja auch das, was ihm alle Experten immer wieder auch eingeräumt haben, dass er eigentlich so einen Titel locker drin hat. Das Finale in Madrid 2023 hat es ja irgendwie auch gezeigt, ne? Bei einem Tausender ins Finale zu kommen. Das schaffen eigentlich also wirklich nur Leute, die auch vorher schon andere kleinere Titel gesammelt haben. So. Und das jetzt in München geschafft zu haben, in Deutschland, ich glaube, das war nochmal ein Ausrufezeichen, was er gesetzt hat. Und jetzt geht es weiter, diese Erfolge zu bestätigen beziehungsweise weiterzusammeln. Ich glaube, dass Jan-Lennard da noch nicht am Ende ist. Ne? Sonst würde man eventuell auch diesen Erfolg sehr, sehr hoch hängen. Aber ich glaube, dass er den so als normal abgetan hat, weil es für ihn noch nicht das Ende bedeutet, sondern das eigentlich so der Anfang ist, vielleicht weitere Titel zu sammeln. Ne? So würde ich es eher interpretieren und so schätze ich ihn auch ein.
Auckland wird wohl das erste Turnier für Jan-Lennard Struff sein im neuen Jahr und dann natürlich die Australian Open, die dann danach kommen. Jan-Lennard Struff auf Platz 42 am Ende der Weltrangliste, am Ende in der Weltrangliste, nicht am Ende der Weltrangliste. Daniel Altmaier und Jannik Hanfmann, die waren beim Davis Cup, bei den Davis Cup Finals mit dabei. Daniel Altmaier hatte im Viertelfinale ein richtig gutes Match gehabt gegen Kanada, im Halbfinale knapp verloren gegen Botik van der Sandsrolp, hat ihm damals in der Pressekonferenz dann auf meine Frage geantwortet, ja, mit dem Jahr bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ich will nächstes Jahr wieder angreifen, hat nochmal Änderungen in seinem Team vorgenommen. Bei Jannik Hanfmann war die Antwort ein ganz kleines bisschen also verhaltener nicht, er hat sich den selber nicht so runtergezogen und hat nicht gesagt, hier, ich bin mit meinem Jahr unzufrieden. Er hat gesagt, das passte durchaus. Wie sieht es für dich von außen aus, von dem Film über die beiden oder über die beiden das Jahr?
Ja, also ich war ja auch, ich saß ja daneben, deswegen weiß ich, was die beiden dir da geantwortet haben. Ich würde jetzt mal mit dem Jannik anfangen. Ich glaube, der Jannik hat ein großes Ziel dieses Jahr gehabt, das waren die Olympischen Spiele. Dafür wollte er sich qualifizieren, das glaube ich, das hat man mitbekommen, das weiß man, wenn man ihn kennt, da wollte er unbedingt hin. Das hat er leider nicht geschafft. Ich glaube, das hat ihn dazu veranlasst, gerade im Vorfeld der Olympischen Spiele viel zu spielen, vielleicht zu viel zu spielen und dadurch ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hat er so ein paar Körner gelassen und die haben ihn irgendwo dann im Laufe des Jahres gefehlt auf dem einen oder anderen Turnier. Nichtsdestotrotz und ich glaube, das war dann auch sein Resümee und das teile ich absolut. Hat er es wieder geschafft, unter die ersten 100 zu kommen, hat sich irgendwo in der Rangliste da etabliert, hat sich behauptet, obwohl er nicht diese Highlights gesetzt hat. Er hat nach der Zwischenrunde in Shuhai im Davis Cup hat er das Halbfinale erreicht beim Turnier weiter in China. Er hat immer mal wieder richtig gute Ergebnisse gehabt und die ihn dann da auch hingebracht haben. Aber ich glaube, so diese Top-Highlights, wie es im Jahr 2023 waren, dass er bei ganz großen Turnieren für Aufsehen gesorgt hat oder kleinere Turniere vielleicht gewonnen hat, das hat so ein bisschen gefehlt. Er hat aber, und das glaube ich, ist ja auch seine Zusammenfassung gewesen, trotzdem die Rangliste, so die er sich als Minimalziel gesetzt hat, erreicht. Und ich glaube, dass er mit einer guten Vorbereitung jetzt gerade in Argentinien bei seinem Trainer Juan Pablo Brzezicki nochmal den Schwung und diesen Drive reinkriegt, dann ein gutes Jahr 2025 zu spielen. Und ich glaube, die Ausgangssituation, und das war dann auch sein Punkt, ist ja eine gute. Wenn du erste 100 abschließt, dann ist es erstmal so, dass du natürlich bei allen Turnieren erst oder deinen Plan viel besser machen kannst, als wenn du außerhalb der ersten 100 bist. So, und ich glaube, dass er sich darauf bezogen hat, dass sein Tennis teilweise sehr, sehr gut war, die Ergebnisse manchmal nicht so da waren und wie gesagt, so diese Zeit vor den Olympischen Spielen hat er extrem viel gespielt, wahrscheinlich zu viel, ne, muss man im Nachhinein dann sagen, und hat sich dann so ein bisschen, das hat ihm extreme Körner gekostet und so ein bisschen in so einen negativen Strudel reingespielt, wo es dann für ihn nicht so leicht war, wieder rauszukommen. Aber danach die Serie, ich glaube, Kitzbühel, also die ganzen Turniere, die in der Höhe stattgefunden haben, beziehungsweise dann auch in China, haben dann nochmal gezeigt, dass er diese Klasse und die Stärke hat, auf jeden Fall sich da nicht nur zu halten, sondern auch noch weiter anzugreifen. Und das, glaube ich, war der Punkt, so den er als sehr positiv oder als positiver gesehen hat, als man vielleicht denken könnte. Beim Daniel Altmaier ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Der hat dieses Jahr viele Veränderungen wieder gehabt. Ich glaube, das war das, was er auch angesprochen hat. Er hat nochmal Anpassungen in seinem Team machen müssen, glaube ich, zwangsbedingt so ein bisschen, weil sein damaliger zweiter Trainer nicht mehr reisen durfte. Und er hat sehr viel gewechselt zwischen den ATP-Turnieren und den Challenger-Turnieren, hat da, glaube ich, sich auch so ein bisschen verloren in der Turnierplanung, was manchmal immer passieren kann, dass man irgendwo immer wieder Punkte sammeln will oder Punkte jagt. Ne? So nenne ich es gerne. Und dieses Punktejagen ist nie gut, sondern ich glaube, das Wichtige ist, du musst dir mit deinem Team einen guten Plan zusammenstellen und den dann auch durchziehen und da Vertrauen drin haben. Klar kann man mal hier und da Anpassungen machen, aber Daniel hat da, glaube ich, ein bisschen schnell und viel gewechselt, teilweise Belege gewechselt, Kontinente gewechselt und da, das hat er auch angesprochen, dass er da jetzt nochmal seine Lehren rausgezogen hat und jetzt im folgenden Jahr, im kommenden Jahr das anpassen möchte und dann bin ich auch sicher, dass er die Ergebnisse erzielt, die ihn dann in die höheren Regionen der ATP-Rangliste führen können.
Daniel Altmaier und Jannik Hanfmann, beide unter den Top 100 und beide sind dann auch direkt qualifiziert für die Australian Open 2025. Wer noch nicht direkt qualifiziert ist für die Australian Open 2025, ist Dominik Köpfer und der hatte ja wahrscheinlich wieder mal ein richtig kompliziertes Jahr, oder? Die Armverletzung scheint noch nicht so richtig ausgeheilt zu sein und so ein bisschen hat Dominik Köpfer auf mich den Eindruck in diesem Jahr gemacht, dass er so ein ganz kleines bisschen rätselt, woran es liegen könnte und nicht so richtig eine Lösung dafür findet und konnte dann wenig spielen und ist jetzt aus den Top 100 rausgefallen, muss zu diesem Zeitpunkt in die Quali bei den Australian Open. Hast du genauere Infos, was mit seinem Arm ist, beziehungsweise was mit seiner Verletzungsmisere dann jetzt schon ist?
Ja, mit Dominik bin ich eigentlich im kontinuierlichen Austausch immer. Er hat uns in diesem Jahr in Ungarn eigentlich mitgeholfen, also ausschlaggebend dazu geführt, dass wir in Ungarn gewonnen haben und dass wir in diese Zwischenrunde gekommen sind. Hat ein tolles Match dagegen Fabian Marojan gespielt, hat sowieso eine sehr, sehr gute erste Phase gehabt, hat den Sieg in Canberra beim großen Challenger gehabt, hat viele Matches Anfang des Jahres gewonnen und hat dann irgendwann einen kleinen Sehnenanriss also nicht Bizepssehne, sondern im Oberarm gehabt und die hat er leider nicht richtig losbekommen, beziehungsweise hat teilweise dann zu früh angefangen und die ist nie richtig auskuriert. Mittlerweile ist es so, dass er schon wieder trainiert. Er hat sehr, sehr lange, eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Wir waren in ganz engen Kontakt mit ihm, auch bezüglich der Davis Cup Finals in Malaga, weil ich Dominik nicht nur sein Potenzial, sein großes Potenzial sehe. Ich war begeistert von dem Match bei den Olympischen Spielen, wie er Matteo Arnaldi da bezwungen hat. Das war, fand ich, eines der Highlight-Matches, die ich von ihm außerhalb des Davis Cups gesehen habe. Er hat, ich finde, wirklich großes Potenzial, hat sehr, sehr mit sehr, sehr vielen Verletzungen zu kämpfen, aber hat jetzt in diesem Jahr seine Lehren gezogen und hat sich jetzt neu aufgestellt, hat ein komplett neues Team, ganz spannende Geschichte, finde ich, arbeitet mit Carsten Ahrens jetzt zusammen. Glaube ich, ist eine super Kombination. Das kann richtig gut werden. Hat einen neuen Konditionstrainer an seiner Seite, ist auch im physiotherapeutischen Bereich jetzt aufgestellt, dass er da auch über das Jahr gut versorgt ist. Und ja, also ich glaube, es ist eine ganz spannende Geschichte. Ich setze sehr, sehr viel auf Dominik und halte sehr, sehr viel von ihm und glaube, dass er also noch viel mehr in sich hat und hoffentlich ein verletzungsfreies Jahr 2025 vor sich hat. Und dann bin ich eigentlich auch überzeugt, dass seine Ranglistenplatzierung definitiv zweistellig sein wird.
Du hast das Match gegen Matteo Arnaldi bei Olympia erwähnt. Da wollte ich noch einmal gerade einen kleinen Shoutout zu seinem Erstrundenmatch gegen Milos Raonic bringen, weil sie einfach drei Sätze lang immer von links nach rechts zu gehen, ohne an einen Aufschlag zu kommen und dann gerade im Tiebreak dann zuzuschlagen in zwei von drei Tiebreaks. Das hat mir damals sehr viel Respekt abgenötigt, als er da gegen Raonic 30 oder 35 Asse bekommen hat.
Ja, also er hat, fand ich, bei den Olympischen Spielen sehr, 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 sehr gut gespielt, hat dann gegen Novak Djokovic echt auch ein gutes Match gespielt, hat leider nicht ganz gereicht, er hat im Doppel außergewöhnlich gut gespielt mit Jan-Lennard Struff, wo sie dann im Viertelfinale leider ganz knapp gegen die Australier, die es dann auch, die dann Gold gewonnen haben, verloren hat. Also Dominik war für dieses Highlight war er in einer Top-Verfassung und ja, deswegen ist es noch eigentlich für ihn trauriger, dass er sich danach, also beziehungsweise schon glaube ich, in einem dieser Matches wahrscheinlich diese Sehnenverletzung zugezogen hat und er danach eigentlich gar nicht mehr richtig spielen konnte, weil das war ein Turnier, wo er angedeutet hat, also wieder mal angedeutet hat, was er zu leisten imstande ist.
Also Dominik Köpfer muss zu diesem Zeitpunkt, er ist glaube ich 4 im Moment raus aus den Australian Open, muss zu diesem Zeitpunkt in die Quali für die Australian Open 2025. Zwei Spieler aus Deutschland sind zwischen Top 100 und Top 200. Du hast zu mir letztes Jahr glaube ich gesagt, dass die Tiefe oder die Breite bei den Spielern zwischen mal 100 und 300, dass es ein bisschen zu wenig ist und dass du dir mehr Spieler wünschst. Ist dem Wunsch Genüge getan, weil zwischen 200 und 300 sind dann noch Daniel Masur, Rudi Mollecker und Max Rehberg, oder ist das nach wie vor zu wenig aus deiner Sicht?
Natürlich, ich würde mir generell mehr wünschen, definitiv, aber ich glaube, dass die Jungs sich mittlerweile so platziert haben, dass sie in den, ich möchte jetzt nicht sofort sagen 2025, aber in den nächsten Jahren da wieder vorstoßen werden und dass wir dann da auch breiter aufgestellt sind. Aktuell muss man ja sagen, ist es die gleiche Spielergruppe, die sich in diesem Bereich zwischen also 2, sprich Sascha, und 300 aufhält. Da ist jetzt kein neuer Spieler dazugekommen. Wir haben dahinter noch mit Marco Toppo, Tom Gensch, Liam Gavrilidis, Justin Engel, natürlich noch viele junge Spieler, die das Potenzial definitiv haben, sich da reinzuspielen. Aber leider haben es jetzt keine neuen geschafft, sich da zu etablieren. Ich meine, Max Rehberg hat ein sehr, sehr gutes, solides Jahr gespielt und auch auf den letzten Metern hätte er es fast noch geschafft, sich für die Australian Open zu qualifizieren. Aber leider hat da das ein ganz enges Match gegen Kei Nishikori beim Halbfinale in Helsinki nicht dazu geführt, so dass er das gewonnen hat. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Jungs, die ich vorher auch genannt habe, dass die, ob es jetzt in 2025 schon ist oder vielleicht dann 2026, aber dass die sich auf jeden Fall in diese Zone reinspielen. Und und dann glaube ich, sind wir wieder besser bestückt da und auch noch immer noch nicht perfekt, aber wenn wir nachher über die Jugendlichen sprechen, dann kann ich da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich glaube, dass wir da wirklich gute Jahrgänge, vor allen Dingen breit gefächerte Jahrgänge haben, wo sehr, sehr viele Spieler das Potenzial haben, sich auch in diese Region hochzuspielen.
Ja, ein Wort gerade noch zu Henry Squire, der in diesem Jahr zum ersten Mal die Quali bei den Grand Slams mitgespielt hat. Bei den French Open hat er dann die zweite Runde erreicht. Im regnerischen Paris hat er Max Purcell besiegt im Match-Tiebreak mit 12-10. Dann gegen Felix Auger-Aliassime auch im regnerischen Paris in 4 Sätzen verloren. Ich hatte gedacht, dass da vielleicht so ein kleines bisschen Knoten geplatzt ist. Die Restsaison war dann auch etwas schwieriger, aber insgesamt hat er 100 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht, da musste ich mich selber so ein bisschen dann auch verbessern. Wie siehst du seinen Schritt, den er gemacht hat im Jahr 2024?
Ja, auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ne? Also hat gerade zu Beginn des Jahres, glaube ich, viele Highlights gesetzt. Paris war dann für ihn mit Sicherheit auch mal eine Bestätigung, dass er auch auf dem ganz hohen Level nicht nur mitspielen kann, sondern die Jungs auch schlagen kann. Hat, glaube ich, im Anschluss direkt in Heilbronn auch nochmal zwei gute Siege gehabt. Ich glaube, er hat da auch gegen Maxi Matera gewonnen. Hat das eigentlich mitnehmen können, hat dann leider ziemlich viel mit Rückenproblemen und jetzt auch Armproblemen zu kämpfen gehabt. Ich hatte ihn ja dann in der Zwischenrunde nochmal dabei, wo er sich unglaublich beim Davis Cup, wo er sich unglaublich gut präsentiert hat. Und nach so einer Woche, die man dann miteinander verbringt und wenn man dann auch wirklich tagtäglich auf dem Trainingsplatz ist und einen dann tagtäglich sieht, bin ich auch überzeugt davon, dass wenn er seinen Körper in Ordnung bringt, seine Baustellen so ein bisschen bearbeitet, dass er dann nächstes Jahr auch weiter angreifen kann. Also von dem, was er kann, von der Qualität seiner Schläge, von seiner Statur, von seinen Waffen, bin ich mir ziemlich sicher, dass er ein Kandidat dafür ist, sich auch irgendwann unter die ersten 100 zu spielen. Ich glaube, dass es jetzt am Anfang des Jahres darum geht, wie gesagt, seine Gesundheit und seine Spielfähigkeit über längere Zeit hinzukriegen und dann sollte er im zweiten Halbjahr dann, glaube ich, wirklich angreifen können, weil er gerade jetzt, so wie du gesagt hast, ja auch im zweiten Halbzeit wenig gespielt hat, beziehungsweise nie so richtig in Tritt kam, weil er immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen hatte.
Also Henrik Squire im nächsten Jahr dann auch höchstwahrscheinlich bei den Australian Open bei der Quali mit dabei. Und damit kommen wir zu den Junioren, die in diesem Jahr für, das müssen wir sagen, Furore gesorgt haben. Nicht nur durch Ergebnisse beim zum Beispiel Junioren-Davis Cup. Du hast es vorhin erwähnt, dass die deutsche U16 dann auch Europameister geworden ist bei den Jungs, bei den Junioren. Wenn man sich die Weltrangliste anguckt, der unter 18-Jährigen, also die ATP-Weltrangliste nur auf die U18-Jährigen, dann stehen da im Moment 8 Spieler. Und 2 davon sind aus Deutschland, Justin Engel und Diego de Dura Palomero. Justin Engel auf Platz 1 dieser U18-Jährigen, auf Platz 395. Und Diego de Dura Palomero auf Platz 3 mit der Weltranglistenposition jetzt tagesaktuell 591. Warst du von dem Jahr von Justin Engel dieses Jahr überrascht, weil 4 15.000er hat er gewonnen, dazu dann sein ATP-Debüt, wo er eine Wildcard bekommen hat für Almaty, dann gleich seine erste Runde gewonnen hat und auch in der zweiten Runde gut gespielt hat. Warst du von diesem Jahr, wie er es gespielt hat, überrascht?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, 4 Future zu gewinnen, das ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Also wir haben das ja jetzt auch, oder ich mache den Job ja jetzt auch schon ein paar Jahre und habe viele ordentliche Jugendliche gehabt, die dann irgendwo diesen Übergang zu den Herren-Tennis auch mal besser, mal schlechter hinbekommen haben. Aber dass man in dem, ich sag mal, ersten, und es war ja nur ein halbes Jahr, was er wirklich, wo er Fokus aufs Herrentennis gelegt hat, dann sofort mit 4 Titeln beendet. Das ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Er hat außerdem dann ja auch die eine oder andere Challenger-Runde gewonnen, was ich auch immer finde, was so der nächste Schritt auch ist, so die das sind auf dem nächsten Level dann Matches zu gewinnen. Klar, Almaty sticht dann so ein bisschen heraus, weil er da auch beim 250er eine Runde gewonnen hat. Aber ich fand so die Konstanz, die er gezeigt hat, auch sich sofort an dem nächsten Level anzupassen, ohne jetzt direkt auch die zu gewinnen, aber schon einfach auch immer wieder Matches zu gewinnen, immer wieder unterschiedliche Gegner zu schlagen, das war außergewöhnlich, ne? Er hat das Jahr eigentlich auch gut begonnen, hat im Juniorenbereich hier in Oberhaching ist ein Kategorie 2 Turnier im Februar gewesen, das hat er gewonnen, hat da, fand ich, extrem gut gespielt, hat da im Finale Max Schönhaus geschlagen in einem deutsch-deutschen Duell und das war echt ein tolles Match. Da hatte man schon das Gefühl, dass wenn er mal in so einen, mit Selbstvertrauen in so einen Lauf reinkommt, dass er wirklich richtig gut spielen kann, hat leider dann bei den nächsten großen Jugendturnieren nicht das geschafft, was er sich selbst vorgenommen hat. Ich glaube, dass er einen unglaublich hohen Anspruch auch an sich selbst hat. Hat leider da nicht die Ergebnisse erzielt, die er sich sicher vorgenommen hat und hat dann den Switch gemacht auf die Herrentour. Und da hat es also wirklich nicht nur Klick gemacht, da hat es Bumm gemacht, würde ich sagen. Und insofern ist sein Weg jetzt und auch die Ausrichtung, sich komplett auf das Herrentennis zu konzentrieren, auch der absolut richtige. Genau, er ist aktuell noch so ein bisschen, oder beziehungsweise er hat ja auch noch die Option, Jugend-Grand-Slam zu spielen, auch wenn er jetzt die Jugendturniere weglässt. Und ich glaube, da eine gute Mischung hinzubekommen, das liegt jetzt an ihm, seinem Vater und Philipp Kohlschreiber, der jetzt da neu in dem Team auch mit drin ist. Auch eine ganz spannende Geschichte und da bin ich auch überzeugt, dass die beiden auch 20 oder die drei 2025 mit Sicherheit für das eine oder andere Highlight sorgen werden.
Es geht ja nicht graduell nach oben. Also es geht ja nicht in dieser Art und Weise so weiter. Glaubst du, dass das mit dem Team dann eine Möglichkeit ist, dass man auch sagt, okay, wir sind jetzt ein ganz kleines bisschen geduldig, weil er wird nicht mit 18 dann unter den Top 50 stehen? Also schön wäre es aus deutscher Fansicht oder aus deutscher Fanbrille, aber es wird wahrscheinlich nicht in diesem Tempo weitergehen. Braucht man da dann zwischen euch auch ein kleines bisschen Geduld, beziehungsweise muss man dann auf die Bremse treten?
Geduld ist ein ganz, ganz wichtiges Wort hier, ne? Also ich bin völlig bei dir. Ich glaube, so wie der Justin auch über die letzten Jahre schon war, er ist ein unglaublich harter Arbeiter und er wird jeden Tag sehr, sehr hart arbeiten. Davon kann man sicher sein. Und so wie du sagst, die Schritte werden nicht linear gehen. Die Entwicklung wird nicht linear sein, sondern es werden dann immer wieder Schübe kommen. Und es werden dann auch wahrscheinlich mal Zeiten kommen, davon muss man auch ausgehen, wo es vielleicht mal nicht so läuft. Und da die Geduld zu haben, weiterzuarbeiten, an den Sachen zu arbeiten, das Spiel weiterzuentwickeln, das Spiel auf das nächste Level zu heben. Ne? Also es ist ja immer so, dass du als Jugendlicher, wenn du nachkommst oder wenn du hochkommst, hast du einen Spielstil und der bringt dich auch nach oben. Aber wenn du, ich sag jetzt mal, in den höheren Gefilden beim Herrentennis auch ankommst, brauchst du auch Option B und Option C, ne, weil vielleicht gibt es dann irgendwo auch mal Gegner, die sich auf diesen Spielstil einlassen und denen auch ganz gut kontern können und so und da. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so diese Phase, wo die drei, wo es wichtig ist, für die zu arbeiten und geduldig zu sein. Und dann, klar, kann man und sollte man auch nicht davon ausgehen, dass das in diesem Tempo weitergeht. Natürlich würde ich es ihm wünschen, aber ich bin davon überzeugt, dass durch seine Einstellung und seine Arbeitseinstellung, dass er auf lange Sicht auf jeden Fall die nächsten Schritte machen wird und dann auch seine Ziele erreichen wird.
Was kannst du denn noch so sagen zu den Junioren, wer dann jetzt noch kommen kann? Letzte Woche habe ich kurz mit Max Schönhaus gesprochen, der dann jetzt ja auch sagt, er wollte so ein bisschen switchen zwischen Junioren und den Seniorenturnieren, hat sich vorgenommen, nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres unter den Top 500 der Weltrangliste zu sein. Wir haben Diego de Dura Palomero, wir haben das Junioren-Davis-Cup-Team, das das Halbfinale erreicht hat in diesem Jahr beim Junioren-Davis-Cup mit Christopher Thies, schöner Name übrigens, Oliver Majdancic und Diego de Dura Palomero. Was erwartest du dir von dieser Generation dann noch?
Ja, also so wie du sagst, also Max Schönhaus hatten wir ja noch gar nicht erwähnt, der ist Junioren-Wimbledon-Sieger im Doppel gewesen, war der höchstplatzierte Spieler auf der Junioren-Weltrangliste, mit Position 16 war es, glaube ich, seine Höchstposition, und hat jetzt seinen Trainingsmittelpunkt oder Trainingsschwerpunkt auch wieder nach Deutschland gelegt, trainiert mittlerweile wieder in der Nähe von Frankfurt beim Björn Simon. Finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und so wie du gesagt hast, er versucht jetzt so ein bisschen diesen Switch auf das Herrentennis jetzt zu gestalten, was auch der richtige Weg ist, da jetzt die nächsten Schritte zu gehen. Und gerade mit Justin Engel, Max Schönhaus und Diego de Dura Palomero haben wir drei, glaube ich, außergewöhnliche Spieler, die in ihren Jahrgängen auch weltweit im Vergleich extreme Erfolge haben. Ich möchte jetzt aber auch nicht Nils McDonald, Jamie McKenzie und Christopher Thies und Oliver Majdancic vergessen, die mit Sicherheit auch sehr gut und breit dastehen. Also und wenn man dazu einmal was sagt, also die Jungs mit Diego, dem Nils McDonald, haben die Europameisterschaften gewonnen zusammen. Leider ist der Nils McDonald ausgefallen für die Weltmeisterschaften, weil gerade der an Position 2 auch außergewöhnlich ist. Ich glaube, er ist auch weltweit in seinem Jahrgang die Nummer 4, ne? Also wenn du das mal vergleichst, und insofern waren wir da eigentlich auf einem ganz guten Weg, eventuell sogar den Titel zu holen. Man hat das jetzt gerade auch beim Orange Bowl, hat er gestern die Nummer 1 der Rumänen, gegen die Deutschland im Halbfinale verloren hat, bezwungen. Also ich glaube, dass wir in dem Bereich wirklich sehr, sehr viele gute Jugendliche, und ich habe jetzt den einen oder anderen nicht erwähnt, die ich da nicht vergessen möchte, aber wir sind gerade im 2007er, 8er Bereich extrem gut aufgestellt. Wir haben ganz spannende Projekte, finde ich, auch in den Jahrgangsälteren, also bei den 2-6ern. Wir haben einen Mika Petkovic, der sich extrem gut entwickelt hat, der in diesem Sommer übrigens dann auch einmal den Justin Engel geschlagen hat. Also wo manchmal so ein bisschen die Konstanz fehlt und noch Luft nach oben ist, aber wir haben einen Nico Basukov, der beim Alex Waske trainiert, der wirklich ein extrem gutes Jahr gespielt hat, einen Vincent Marisco, der auch aus dem hessischen Tennisverband kommt, der ja körperlich also stark ist und jetzt die nächsten Schritte gehen möchte. Also ich glaube, dass wir gerade in diesem Bereich Jugendbereich, Nachwuchsbereich viele interessante Talente haben. Und da geht es jetzt darum, wirklich für jeden Einzelnen individuell das beste Programm zu schnüren und dass die sich alle hoffentlich in den nächsten Jahren top entwickeln.
Zwei Fragen habe ich noch. Das dauert jetzt schon sehr lange, es tut mir leid, deine Zeit so zu beanspruchen. Zwei Fragen habe ich noch. Das eine Mal müssen wir uns jetzt gerade drum um das deutsche Doppel noch kümmern, beziehungsweise müssen wir noch drüber sprechen. Du hast vorhin schon Kevin Kravitz, Tim Pütz genannt, die natürlich das US Open Doppelfinale erreicht haben, dann die ATP Finals gewonnen haben. Sie sind natürlich dann die Vorreiter hier im deutschen Doppeltennis, aber zwischendurch gab es 11 deutsche Spieler in den Doppel-Top 100. Was ist das für eine Renaissance gewesen?
Ja, ist außergewöhnlich. Also es ist unglaublich. Wir haben es auch jede Woche immer wieder gesehen, dass da der eine oder andere sich nochmal hochgespielt hat. Und ja, also ich kann es dir gar nicht erklären, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Es ist jetzt nicht so, dass wir den Schwerpunkt so steuern, dass das Doppel das Hauptthema ist. Also ich würde sogar sagen, dass wir teilweise das Doppel relativ stiefmütterlich behandelt haben im deutschen Tennis. Wir haben immer tolle Doppel gehabt, die sich meistens über den College-Weg, über die USA so entwickelt haben. Also die da glaube ich, nochmal eine andere Art von Doppel so kennengelernt haben und vielleicht auch sich da spezialisieren konnten. Da nenne ich jetzt auch einen Andy Mies, einen Tim Pütz ja auch, der auch in den USA war, Jannik Hanfmann, Dominik Köpfer, die beide als Einzelspieler, aber auch bei den Australian Open im Halbfinale im Doppel waren. Und ich glaube, dass dadurch so ein bisschen für viele Spieler nochmal der zweite, ich sage jetzt mal den zweiten Bildungsweg geschaffen wurde und viele, die es vielleicht im Einzel nicht geschafft haben, dann nochmal sich gesagt haben, okay, komm, jetzt versuchen wir es mal im Doppel, weil da sind wir eigentlich auch ganz gut. Und wenn ich jetzt Conny Franzen, Henrik Jebens, Marc Wallner, den Schneider, der jetzt hier, oder die beiden, die jetzt hier gerade bei uns trainieren auch, sehe, die haben alle das Potenzial und haben alle außergewöhnliche Qualitäten im Doppel, aber es ist jetzt, also ich kann es jetzt leider nicht darauf zurückführen, dass wir im Deutschen Tennisbund gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt was komplett ändern. Also ich würde es gerne machen, aber das wäre jetzt der falsche Weg.
Ja, also das Doppel geht weiter, du hast sie erwähnt, Schneider-Wallner, die unter die Top 100 gekommen sind, Konstantin Franzen, Henrik Jebens, die ja dieses Jahr dann auch in Wimbledon so ein starkes Turnier hatten und da sind wir gespannt, wie es da nächstes Jahr dann weitergehen wird. Letzte Frage ist zum Davis Cup 2025, der findet in Israel, in Anführungsstrichen, statt. In Israel kann im Moment aus offensichtlichen Gründen nicht gespielt werden. Weißt du schon Näheres? Und im neuen Jahr gibt es wieder den neuen Modus mit zweimal Heim- und Auswärtsspiel. Und es steht jetzt schon fest, dass es auf jeden Fall zwei Auswärtsspiele sein werden. Etwas Pech dann in der Auslosung.
Absolut. Also wir hatten ganz viele Optionen. Man konnte das ja schon relativ frühzeitig ablesen, wie die Chancen waren über Heim und Auswärts. Und ich glaube, dass es ungefähr 50-50 war, wenn nicht sogar, dass wir mehr Optionen für Heimspiele eigentlich hatten. Und dass wir jetzt in der Auslosung das so getroffen haben, dass wir zwei Auswärtsspiele auf jeden Fall haben, ist natürlich äußerst unglücklich, aber dafür haben wir, also das muss man so akzeptieren, dafür haben wir vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann auch mal zwei Heimspiele eventuell und das wird sich wieder ausgleichen. Ich glaube, das ist ja das System, dass das irgendwo sich immer ausgleichen wird. Israel, genau, ist mit Sicherheit sportlich ein dankbarer Gegner. Die haben aktuell keinen Spieler, der unter den Top 400 steht. Ich habe mit dem Davis Cup Kapitän schon Kontakt gehabt. Sie wissen aktuell auch noch nicht, wo sie spielen werden. Sie haben dieses letzte Spiel auf Zypern gehabt. Allerdings hat er mir da schon versichern können, dass es da nicht stattfindet, weil A ist die Temperatur nicht hoch genug und B hat auf Zypern keine vernünftige, adäquate Halle. So, und jetzt ist man gerade dabei, Optionen ausfindig zu machen und das gestaltet seinen, so der Davis Cup Kapitän Johnny Ehrlich, wie er mir geschrieben hat, als sehr, sehr schwierig an. Und ja, jetzt müssen wir leider abwarten. Also es ist für uns natürlich in der Planung auch nicht so leicht. Ich habe es eigentlich immer ganz gerne, dass ich den Spielern irgendwo dann auch schon diese Informationen mitgebe und dass man das so ein bisschen natürlich auch in die die individuelle Planung mit einbauen könnte, haben sich auch schon alle oder informieren sich, wollen sich alle informieren, wo man spielt, ob das schon raus ist. Das macht es jetzt gerade für uns so ein bisschen schwierig, aber so ist es nun mal und genau, wir müssen abwarten. Wir können jetzt da leider nichts anderes machen, als abzuwarten und zu warten, was die ITF uns dann präsentieren wird.
Ja. Also, das ist zu diesem Zeitpunkt, steht noch nicht fest, wo der Davis Cup Ende Januar, Anfang Februar dann stattfinden wird. Und das, ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Michael, ich danke dir sehr für deine lange Zeit, die du dir hier genommen hast. Wünsche dir schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und man sieht sich dann in Melbourne. Vielen Dank dafür.
Ja, auch vielen Dank und ich kann dir nur das Gleiche wünschen und wir sehen uns in Melbourne, definitiv.
Das war das Gespräch mit Michael Kohlmann, dem Chefbundestrainer Herren des DTB. Wie gesagt, am 27.12. geht die Saison mit dem United Cup wieder los und dann ab dem 12. Januar starten die Australian Open. Ich werde vor Ort sein und werde dann natürlich auch mit Podcasts mit Philipp täglich kommen und höchstwahrscheinlich auch wieder mit der Nachtwache. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Instagram, Blue Sky und Threads. Bei Twitter sind wir jetzt nicht mehr. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, die möchten wir unterstützen, das möchten wir weiter unterstützen, auch 2025, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal könnt ihr uns etwas zukommen lassen. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Wir danken fürs Zuhören. Ich kann das jetzt auch im Namen von Philipp sagen. Wir danken fürs Zuhören in diesem Jahr. Wir haben wieder ein paar Zuhörer mehr gewonnen in diesem Jahr. Darüber freuen wir uns auch sehr. Wir kommen am 6. Januar mit der ersten Ausgabe 2025 zurück. Dann mit einem Recap von dem United Cup und mit allen anderen Vorbereitungsturnieren, die in der Woche gelaufen sind. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüss.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.